Willkommen zum Hinter den Vorhang Podcast von mir, Dr. B. Judith Springer, Juristin, Kuratorin, Stadtforscherin, Yogalehrerin, Unternehmerin, Psychic Readerin und spirituelle Mentorin. Und das ist eine Show, in der wir zur Essenz der Dinge vordringen, um dir zu helfen, zurück zu dir zu finden. Hier gehen wir Stress in der Partnerschaft, im Beruf, in der Familie und deiner Gesundheit auf den Grund, um Perspektivwechsel zu schaffen und vor allem Frauen zu empowern, die sich irgendwo auf dem Weg verloren haben. Indem du Play drückst, hast du den ersten Schritt zu einem glücklichen Leben getan. Nimm meine Hand und lebe deinen Traum. Hallo ihr Lieben, hallo. Ich freue mich total, hier zu sein und ich freue mich total, dass du da bist und ich hoffe, ich kann dich heute wieder bereichern um einige Erkenntnisse mehr, denn heute geht es um Erkenntnisse, die ich mit dir teilen möchte und zwar Erkenntnisse von monatelanger Recherche, also Recherche neuester Erkenntnisse, aber natürlich basierend auf Dingen, mit denen ich mich schon seit Ewigkeiten beschäftige. Und zwar geht es heute um die optimale Ernährung und Bewegung, vor allen Dingen für Frauen in der Perimenopause, Menopause und Postmenopause. Ich habe jetzt ziemlich lange gewartet, um das alles mit euch zu teilen. Ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge über die Erkenntnisse von Dr. Mindy Pelz gemacht und wie sich später herausstellte, war das nur der erste Schritt. Und es war dann doch irgendwie wieder alles ganz anders und es hat sich wieder alles umgestellt und so weiter. Und ja, also wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen so in Teilen, dass ich mir vorkomme wie in Goethes Faust. Ihr kennt ja die berühmte Strophe aus dem Faust, wo es heißt, da stehe ich nun nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und zieh schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Und das trifft ja ziemlich genau auf mich zu. Ich habe zwar keinen Magister, aber dafür 2 Diploma und einen Doktor. Und es ist wirklich einfach krass. Ich habe jetzt wirklich monatelang Bücher gewälzt, tausende von Podcasts gehört, rauf und runter und vor und zurück. Und letztendlich bin ich am Ende fast wieder da angekommen, wo ich begonnen habe. Und musste einfach feststellen, ja, wir wissen einfach, dass wir gar nichts wissen, so ein bisschen. Und ich möchte aber trotzdem, es gibt trotzdem ein paar grundlegende Erkenntnisse, die ich gerne mit euch teile, wo man sich so ein bisschen drauf einigen kann. Also im Jura damals, in der Juristerei hat man immer das genannt, herrschende Meinung. Also das, wo die meisten sich irgendwie einig waren. Und das, ja, das möchte ich mit euch teilen. Ich hatte gestern eine schöne Runde mit Yoga-Schülerinnen von mir, denen ich das alles erzählt habe. Und natürlich gab es am Ende so ein bisschen so eine Enttäuschung. Und das kann ich auch total verstehen, weil bei mir war es ja genauso so ein bisschen so eine Enttäuschung, sowas wie, und das nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, es gibt nicht die eine Lösung und die Ernährung oder das, was man unbedingt machen muss, um das und das zu verhindern. Und das ist leider, der Mensch sucht ja immer gerne und möchte sehr gerne die Diät haben, die einfach vorgesetzt bekommt, dass die perfekte Diät ist und einfach so ein Rezept bekommen, wie man sein Leben führen soll damit. Das ist ja natürlich schön einfach, aber es ist leider so, liebe Leute, dass es so hoch individuell ist, also wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Wir sind alle so verschieden, dass es kein One fits all gibt es einfach nicht. Und es ist eine Illusion, gesagt zu bekommen, so, das hier funktioniert für alle. Und wenn du das machst, dann passiert das und das. Es gibt immer nur Wahrscheinlichkeiten. Und viele Leute, bei denen das funktioniert hat, aber eben auch viele, bei denen es nicht funktioniert hat. Und ich komme immer wieder darauf zurück, es ist ja auch so ein roter Faden hier, dass es einfach total wichtig ist, also das ist wirklich das Allergrundlegendste, dass du eine gute Intuition und ein sehr gutes Gefühl zu deinem eigenen Körper entwickelst, wenn du es nicht schon hast. Denn es ist total wichtig, bei allem, was du machst, immer zu horchen und zu schauen, wie geht es mir damit? Wie fühle ich mich damit? Und du musst einfach eigentlich viele, viele Sachen ausprobieren und testen, um für dich dann rauszufinden, das ist für mich der richtige Weg. Und dann kann man das noch präzisieren und verfeinern und so weiter. Aber das ist eigentlich der Königsweg. Und leider kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, ich habe in meinem Leben extrem viel ausprobiert und tue es immer noch. Und es ist immer noch so, dass ich noch nicht sagen kann, das funktioniert hundertprozentig und das nicht, sondern ich bin immer noch am Dinge hin und her schieben und verändern und so weiter. Also das ist vielleicht auch eine lebenslange Aufgabe. Wer weiß. Also stay curious, wie man so schön sagt. Und und es ist einfach auch so, das Spannende ist, dass an den ganzen Richtungen, die ganzen Meinungen, die ich jetzt gelesen habe, und das ist so und das ist so, jede hat dafür auch die passenden Studien. Also es ist dann natürlich, wieso ich auch, falle ich dann erstmal drauf rein und denke dann, ja, die schreien am lautesten, die positionieren sich am prägnantesten und reißerischsten. Und dann, die haben auch die Studien dahinter und so weiter, ne? Aber es ist natürlich so, ihr kennt ja auch den schönen Satz, glaube keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Und wenn man dann auch noch den Beobachtereffekt, habt ihr sicher auch schon mal gehört, dass eben die Position desjenigen, der die Studie durchführt oder das Experiment selbst beeinflusst. Ich habe in der Folge über Quantenphysik geredet habe, habe ich da auch schon mal Bezug drauf genommen. Und das ist halt total entscheidend, was du willst von dieser Studie eigentlich, ne? Und jede Person, die eine Studie aufsetzt, hat einfach eine Agenda. Und dann werden diese Studien ja auch noch total oft finanziert von Medikamenten, von Herstellern, von Pharmafirmen. Und ja, deswegen gibt's nicht umsonst diese Doppelblindstudien, dass eben weder die Durchführenden noch die Probanden wissen, was Sache ist, und so kann man wenigstens schon mal die Personen, die am nahesten dran sind, so beeinflussen, dass sie eben nicht beeinflusst sind oder dass sie das Studienergebnis möglichst so wenig wie möglich beeinflussen, kann man ja eigentlich nur sagen. Naja, und es ist dann einfach so, ja, die haben da eine Studie zu, ja, schön, also das weiß ich jetzt mittlerweile auch, das ist eigentlich überhaupt gar nicht aussagekräftig. Da werden natürlich auch viele Studien, muss man sich genau angucken, wie ist diese Studie? Also wie viele Leute haben da dran, wie groß war die Gruppe? Wie lange ging die Studie? Und wurde sie nur an Männern gemacht oder an Männer und Frauen und so weiter und so weiter? Und wenn man sich vor diesem Hintergrund diese ganzen Studien und da mal anguckt, dann fallen auch schon wieder total viele weg, weil man dann merkt, ja, das ist gar nicht so alles Gold, was glänzt. Und das klingt zwar immer toll, dass es Studien gibt dazu, aber das ist nicht unbedingt ein Beweis. Und wie soll ich sagen? Und vor diesem Hintergrund, das gebe ich euch jetzt schon mal alles vorne weg, habe ich mich einfach für die, erstmal teile ich mit euch das, worüber sich die meisten eigentlich so durch die Bank weg irgendwie einig sind, und teile ich euch mit euch eigentlich mehr oder weniger meine Meinung, weil das basiert auf meinen Erfahrungen, und das sind Personen, denen ich am meisten vertraue, die meiner Ansicht nach die größte Expertise haben, weil sie eben viele klinische Erfahrung, viel klinische Erfahrung hinter sich haben. Und ja, so, das jetzt alles vorneweg gesagt, seid nicht entmutigt, sondern beherzigt das einfach in eurem Herzen und wisst einfach alles da draußen, ihr wisst das ja auch, was man vorgesetzt bekommt, muss man eigentlich immer selber nochmal prüfen und für sich im Herzen bewegen und spüren, ob es sich für einen richtig anfühlt oder eben nicht. Also ich möchte mit der Bewegung beginnen. Also ich teile das jetzt so ein bisschen auf in Ernährung und Bewegung, weil Bewegung ist ein bisschen einfacher als Ernährung. Und es ist einfach so, dass wir alle über die Jahre ungefähr pro Jahrzehnt, und das ist auch menopausenunabhängig, einfach mit dem Alter Muskelmasse verlieren. Und das betrifft nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und das sind im Schnitt sowas wie oder bis zu 8% Muskelmasse pro Dekade. Das heißt, von 30 bis 50 Jahre verliert man fast 20%, wenn man Pech hat, an Muskelmasse, wenn man einfach gar nichts macht, sozusagen, wenn man einfach nur so vor sich hin lebt. Und dazu kommt, dass bei Frauen jetzt spezifisch, wenn das Östrogen abfällt, Östrogen gilt als anabolisch, das heißt muskelstimulierend. Und wenn dann dazu dieses Östrogen auch noch abfällt, dann gibt es halt noch weniger Anreize, Muskelmasse zu bilden. Und deswegen ist der Ansatz so, dass wir gut beraten sind ab 40, wo man ja sagt, dass ungefähr da die Perimenopause beginnt, also die Zeit vor der Menopause, dass wir da beginnen, wirklich spätestens aktiv was für uns zu machen. Und ich wiederhole es immer, was meine Frauenärztin ja auch gesagt hatte, für sie betrachtet es als super wichtig, dass wir Frauen uns spätestens ab 40, um eben eine super Transition zu haben in die Zeit nach der Menopause, dass wir uns täglich, sage ich jetzt mal, eine gute Stunde mit uns selbst beschäftigen. Und predige ich ja auch immer wieder. Und deswegen ist es das Allerbeste, wenn man ungefähr in der Zeit spätestens anfängt, eben diese Dinge zu beherzigen. Hinzu kommt auch noch, dass Frauen bis zu 20% ihrer Knochendichte verlieren können innerhalb der ersten 5 bis 7 Jahre nach der Menopause, also in der Postmenopause. Das ist immerhin 1/5 der Knochenstärke kann man verlieren. Und das wirklich, das ist radikal eben nach der Menopause. Und deswegen ist also Osteoporose auch ein großes Thema. Und da kann man mit Bewegung natürlich auch exzellent gegensteuern. Also das, worüber sich eben alle einig sind durch die Bank weg, ist einfach die Tatsache, ich sage jetzt mal, das ist eine Tatsache und es ist noch, die Forschung ist da noch total in den Kinderschuhen, dass Muskeln absolut zentral sind, weil sie ganz viele Dinge abfedern können, die eben normalerweise das Östrogen bereitstellt oder überhaupt unser ganzer Hormonhaushalt. Und das ist eben verbunden eben mit, dass du einfach funktional gut aufgestellt bist. Das heißt, dass du auch im Alter deine Einkäufe easy peasy die Treppe hochtragen kannst, dass du überhaupt die Treppe hochgehen kannst, dass du deinen Enkel auf den Arm nehmen kannst, dass du im Stuhl gut hoch und runter kommst. Das mag jetzt für euch, die ihr noch jünger seid, vielleicht ein bisschen weit weg erscheinen, aber wer gut vorarbeitet, der ist dann umso besser aufgestellt. Und man sagt mittlerweile, dass die Muskelmasse wirklich ein Indiz für Langlebigkeit ist. Und vielleicht habt ihr es auch schon mal von der Grip Strength gehört, also von der Greifstärke. Und die, sagt man mittlerweile auch, kann man wirklich übersetzen zu wie gut, gesund und fit im Kopf vor allen Dingen auch jemand lange lebt. Also wie gut du deine Stärke in der Hand ist. Und deswegen ist das A und O Krafttraining. Und Krafttraining fördert eben auch die Knochendichte zum Beispiel, erhöht die Knochendichte, senkt den Blutdruck, ist gut für eine gute Körperkomposition, stärkt die Immunität, befördert den Stoffwechsel extrem, sorgt für eine gute Haltung, eine bessere Haltung und generell eine Stabilität. Dann ist es eben genau der Stimulus, den Krafttraining ersetzt, den wir durch Östrogen dann eben verlieren. Und durch dieses Krafttraining werden die Muskelstammzellen stimuliert und eben die Bildung von neuen Muskelzellen. Und dabei ist es auch angeraten, möglichst schwer zu trainieren. Also man muss das natürlich erstmal aufbauen, wenn man bei Null anfängt, aber nicht das, wie man früher gesagt hat, viele Wiederholungen und mit leichten Gewichten, sondern es geht generell bei allem, was ich hier so sage, greife ich auch wieder auf eine Podcast-Folge zurück, über die wo ich über Stress geredet habe, also über guten Stress, weil der Körper braucht diese Reize. Der braucht Anreize, in Stressmodus zu kommen und aber auch schnell wieder raus, um wirklich den Körper resilient zu halten. Also ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Gummiband, was man spannt und wieder zurückflippen lässt und spannt und wieder zurückflippen lässt. Und genauso ist das, wenn dieses Gummiband einfach gar nicht benutzt wird, dann wird es irgendwann porös und bricht auseinander. Genauso schlecht ist es aber auch, wenn das Gummiband immer gespannt ist. Und das kann man wirklich 1:1 auf uns übersetzen. Also wenn es eine komplette dauerhafte Unterspannung gibt, dann verliert man Muskeln und so weiter und so weiter, ist logisch. Und wenn es aber eine dauerhafte Überspannung gibt, also ein Stress die ganze Zeit, ist das genauso kontraproduktiv, als wenn es überhaupt keinen Stress gibt. Ne? Also im Sinne von, wenn gar keine Reize da sind. Und diese konstanten Reize, also die Reize, die es immer wieder gibt für den Körper, die sind absolut wichtig, damit dein Körper, dein Stoffwechsel, dein Herz-Kreislauf-System elastisch, responsiv und resilient ist. Und das wollen wir alle. Und das ist eigentlich das, was man so als roten Faden hier betrachten kann, was einfach ein Indiz ist und was wirklich ein guter, eine Richtlinie ist, um einfach gesund alt zu werden. Und das Krafttraining war, da wird empfohlen, das 2-3 Mal die Woche zu machen, um eben dafür zu sorgen, dass die Muskeln nicht abgebaut wurden, sondern im besten Falle sogar noch du an Lean Mass zunimmst und Fettmasse verlierst. Und eben dafür nicht nur bessere Körperkomposition sorgst, sondern eben die wichtigen Muskeln, die du eben für ein gutes Altern und für eine gute Menopause brauchst, die aufzubauen. Das kombiniert ihr am besten mit HIIT oder SIT-Training. HIIT ist High Intensity Interval Training und SIT ist Sprint Interval Training. Und SIT ist dabei HIIT nochmal so ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben und es ist so ein bisschen so, dass die meisten sagen heutzutage, dass diese ganze Cardio-Geschichte, die in den 80ern, würde ich sagen, mit so Aerobic und so weiter begonnen wurde, dass das eigentlich ein bisschen widerlegt wurde mittlerweile, dass eben langes Cardio, eben langer Ausdauersport, dass das eigentlich gut ist für Fettverbrennung und so weiter, Lean Body und hast du nicht gesehen, sondern dass man eigentlich sagt, genau das Gleiche oder noch mehr kann man eigentlich damit erreichen, wenn man eben kurze Impulse setzt und eben, wie ich gerade gesagt habe, diese Stressimpulse immer wieder dem Körper zumutet, weil dadurch dann eben, was super wichtig ist, die Herzfrequenz hoch gepusht wird und danach eben wieder runter geht und wieder hoch und wieder runter. Und das SIT-Training, das sieht so aus, dass ihr, da gibt es total viele Varianten, aber dass ihr ungefähr 20-30 Sekunden an eure maximale Grenze geht, also anstrengungsmäßig 10 von 10. Und das könnt ihr machen, wie ihr wollt, beim Schwimmen, beim Joggen. Auf dem Laufband wird es nicht empfohlen, weil das ist kann ein bisschen gefährlich werden. Aber zum Beispiel auf dem Laufrad oder ich mache es ganz oft einfach nur so auf der Matte mit Burpees, mit Jump Squats, mit Mountain Climbers, mit Jumping Jacks. Also, dass ihr wirklich etwa, oder High Kneels, dass ihr wirklich für 20-30 Sekunden an euer absolutes Maximum geht, dass ihr nach eben 20-30 Sekunden da einfach zusammenbrecht gefühlt und so eure Herzfrequenz richtig schön in die Höhe gepusht wird. Danach macht ihr eine Pause, die kann bis zu 2 Minuten dauern, also bis ihr merkt, okay, mein Puls ist wieder irgendwie auf Normalmaß, meine Herzfrequenz ist wieder runtergegangen und dann wiederholt ihr das noch 3 Mal. Dann macht ihr so 5 Minuten Pause und dann wiederholt ihr das komplette Set nochmal oder noch 2 Mal, je nachdem, wie ihr wollt. Und es gibt verschiedene Studien zu HIIT-Training. Bei HIIT-Training sind es 45 Sekunden, nur 15 Sekunden Pause. Und dann auch mal mit Wiederholung. Und das soll also für die Fettverbrennung wesentlich effektiver sein als, sage ich jetzt mal, 20 Minuten HIIT als 40 Minuten irgendwie joggen zu gehen. Und vor allen Dingen, was nachgewiesen wurde in den Studien, also ne, Studien, ihr wisst Bescheid, aber was ich dazu an Studien gesehen habe, ist einfach, dass es vor allen Dingen Wachstumshormone pusht und Fettverbrennung und vor allen Dingen das viszerale, tiefsitzende Bauchfett angegriffen wird. Also das wird dadurch wirklich angepackt. Wahrnehmung soll sich dadurch erhöhen, Gedächtnisleistung verbessert sich, die ganz wichtig natürlich für uns alle, die Insulinsensitivität wird gesteigert, die Mitochondrien gestärkt, es gibt eine stärkere Fettverbrennung, wie gesagt, Muskel- und Knochenmasse wird gebildet. Also super und wichtig ist, less is more, also Qualität über Quantität. Nicht irgendwie jeden Tag sich aufs Kardiogerät quälen oder was weiß ich, was joggen gehen, sondern lieber zweimal die Woche bis zu dreimal die Woche dieses intensive, kurze Sit- oder Hit-Training machen. Ist natürlich auch viel Zeit effektiver und ihr sollt damit das Gleiche erreichen wie eben auch durch langes Cardio oder eben sogar noch besser. Ne? Und das könnt ihr gut kombinieren mit sogenannten plyometrischen Übungen. Und das sind springende, also multidirectional jumping sind das. Und explosive Sprünge, wenn ihr Padel spielt oder Squash oder Tennis, dann braucht ihr sowas nicht, weil das ist genau das, dass man eben impulsive Sprünge, Hüpfe, Ausweichungen und sowas alles macht. Und plyometrische Übungen sind halt dazu da, vor allen Dingen den Knochenwachstum zu stimulieren, also die Knochendichte zu erhöhen. Denn Knochen wachsen auf Druck und Schlagimpulse. Und dieser Stimulus, da eben das Östrogen auch hier wieder, deswegen das Östrogen dafür verantwortlich ist, dass eben die Knochendichte sinkt. Deswegen ist es total wichtig, einen anderen Stimulus zu setzen, eben durch diese Sprungübungen. Dadurch werden die Muskeln stärker, die Zusammensetzung verändert sich und auch die Integrität. Und das wiederum, dadurch werden wiederum Gene angeschaltet, die eben das alles bewirken. Auch hier wieder verstärkte Insulinsensitivität und eine bessere Mitochondrienaktivität. Und das könnt ihr machen, zum Beispiel mit Jump Squats oder Speed Skaters, Jumping Jacks, auch wieder die Königsdisziplin hier ist natürlich Box Jumps, also auf eine Kiste springen und wieder runter. Ich mache das immer bei uns am Sofa und das dann eben 8 bis 10 Mal hintereinander. Ne? Also das ist schon ganz schön anstrengend und da kann man dann auch wieder 8 bis 10 Mal eben hochspringen. Und wie gesagt, das könnt ihr gut als HIIT-Übung oder als HIIT-Übung machen, denn das ist so anstrengend, dass ihr das einfach super da integrieren könnt. Da schlagt ihr quasi 2 Fliegen mit einer Klappe. Und wichtig ist noch zu wissen, in Sachen Knochendichte, was da auch noch diametral ist, womit ihr dem auf jeden Fall nicht helft, ist mit Rauchen. Also wenn ihr raucht, dadurch verschlechtert sich die Knochendichte noch mehr und durch viel Sitzen. Und natürlich durch Alkohol trinken und deswegen sagt man also wirklich maximal 1 Glas Alkohol pro Tag. Kommt natürlich auch drauf an, was das für ein Alkohol ist, aber so mal so als Pi mal Daumen sowas. Genau und generell könnt ihr euch einfach merken, Bewegung, also Alltagsbewegung ist total wichtig. Dass ihr, wenn ihr sitzend seid, dass ihr euch jede Stunde zum Beispiel aufsteht, mal ein bisschen rumlauft, dass ihr nach dem Essen mal 20 Minuten lauft. Also gehen sowieso ist super, super toll für den Körper und super gut für den Stressabbau. Denn sobald der Körper merkt, dass er einen Fuß von den anderen setzt, ist das ja wie eine Flucht vor dem Stressor und dadurch gehen die Cortisol-Level sofort runter. Und ihr könnt auch gerne, was ja auch mal sehr interessant ist, eure Steps tracken, also eure Schritte messen. Ich habe irgendwann festgestellt, dass mein iPhone das automatisch macht, sowohl in der Health als auch in der Fitness-App, ohne dass ich das jemals irgendwie eingestellt habe. Und ich habe mittlerweile auch so eine Wearable, also so eine Uhr, so eine Billo-Uhr allerdings nur, mit der ich auch nicht so richtig zufrieden bin, aber da könnt ihr auch im Haus, wenn ihr das so rumlauft und alles und so und einfach so eure Daily Chores macht und da könnt ihr einfach mal messen, wie interessant das ist, wie viele Schritte man dann doch manchmal macht, mehr als man denkt. Und manchmal, also ich mache oft auch viel weniger Schritte, als ich denke. Aber ich habe auch mein Handy nicht die ganze Zeit an mir dran. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, so viel zur Bewegung. Was die Ernährung anbetrifft, da hatte ich ja im Zusammenhang mit der Folge über Mindy viel drüber geredet. Ja, wie soll ich sagen, das hat sich alles so ein bisschen wieder relativiert, weil ich dann festgestellt habe, dass Mindy sich vor allen Dingen an sitzende, übergewichtige Frauen richtet. Also, naja, ihr wisst ja, wie die Amerikaner aufgestellt sind. Das ist ja bei uns Gott sei Dank noch nicht ganz so schlimm. Und es ist so, dass, so habe ich das eben an mir auch festgestellt. Ich habe mich ja nach ihr ketobiotisch mit Fastenintervallen einen Monat lang ernährt, mit der Folge, dass ich dann mein Zyklus weggebrochen ist. Und das, genau das wollte ich ja eigentlich überhaupt nicht. Und ich habe dann einfach festgestellt, okay, ich brauche wohl doch mehr Kohlenhydrate. Und diese Fasten-Episoden sind wohl auch nicht so richtig gut. Und dann bin ich über Stacey Sims gestolpert und habe mich da halt total eingelesen und finde sie grundsätzlich super, was sie alles so sagt und macht. Und sie sagt natürlich, sie richtet sich an athletische Frauen. Und athletisch wird so definiert, dass wenn ihr, sag ich jetzt mal, dreimal die Woche euch bewusst bewegt, also bewusst Sport macht, dann geltet ihr schon als athletisch nach amerikanischen Gesichtspunkten. Und da ich wirklich eigentlich jeden Tag irgendeine Art von Bewegung, Sport, Yoga oder irgendwas mache, bin ich auf jeden Fall eher der athletische Typ, also bin ich auf jeden Fall und habe einfach gemerkt, mit dieser ketobiotischen Ernährung, das funktioniert für mich nicht. Also es sei denn, ich möchte meinen Zyklus verlieren und das will ich natürlich nicht, ja. Und deswegen habe ich, für meinen Mann funktioniert das wirklich super, super gut, aber ich habe für mich beschlossen, ich brauche mehr Kohlenhydrate, aber natürlich beherzige ich alle diese grundsätzlichen Sachen und das habe ich eigentlich schon immer gemacht, also dass man eben absoluten Abstand nimmt von hochveränderten, hochverarbeiteten Lebensmitteln, also sowieso je verarbeiteter ein Lebensmittel, desto schlechter und ich esse eigentlich überhaupt keine einfachen Kohlenhydrate mehr, also Weißbrot, normale Pasta oder Kekse, normaler Kuchen und so Pizza oder sowas. Und das heißt, es ist durch die Bank weg auch ein Konsens, dass es wichtig ist, sich Blutzucker sensibel zu ernähren. Das heißt eben, dass man nicht diese einfachen Kohlenhydrate zu sich nimmt, die den Blutzucker in der Regel hochschnellen lässt, sondern dass man bewusst eben Zucker vermeidet, eben auch Lebensmittel, die sehr süß sind. Und bei Obst ist das immer so ein Ding natürlich, ne? Da die haben ja auch sehr viel Ballaststoffe und wie ihr gleich hören werdet, sind Ballaststoffe extrem wichtig. Da bin ich ein bisschen entspannter geworden. Ich habe ja früher sehr viel Obst gegessen und sehr viel Gemüse. Ich esse jetzt ein bisschen weniger Obst als vorher, aber trotzdem esse ich einfach Obst, so wie ich Bock habe. Ja? Und ich esse jetzt nicht mehr Bananen reihenweise, weil die haben einen hohen glykämischen Index. Andererseits sind grüne Bananen zum Beispiel, also ich mag die, wenn die noch nicht so super reif sind, die haben total viel Präbiotika enthalten, die, was super gut ist für euer Mikrobiom. Und die haben einen viel niedrigeren glykämischen Index, weil sie noch nicht so viel Zucker enthalten. Also da, das ist einfach etwas, was ihr euch generell irgendwie auf die Fahnen schreiben könnt. Also das sagt Mindy ja auch, so viel wie möglich, wenn ihr Kohlenhydrate esst, natürliche, aus natürlichen Quellen und ganzen Essen sozusagen. Also nicht irgendwas Verarbeitetes, sondern eine Süßkartoffel oder eine Kartoffel oder genau, also das sind ja Lebensmittel mit hohem Kohlenhydratanteil und stärkehaltig. Und das beherzige ich generell und achte sozusagen schon auch da drauf und damit fahre ich eigentlich total gut. Und jetzt nach 3-4 Monaten ist mein Zyklus auch wieder eingependelt und ganz normal. Und deswegen kann ich euch heute nur so generelle Empfehlungen geben, die einfach für alle wichtig sind. Und das ist einfach, wird auch immer wichtiger, im Bewusstsein immer mehr verankert, ist eben die Bedeutung eures Mikrobioms. Also man ist da auch noch ganz in den Kinderschuhen rauszufinden, was das alles für Implikationen hat, dieses Mikrobiom. Aber man weiß schon, dass es 60% des Immunsystems steuert sozusagen, dass es für alle Krankheiten eigentlich irgendwie ausschlaggebend ist. Für eure Gehirngesundheit, Herz-Kreislauf-System, dann psychische Krankheiten, also Depressionen, Ängste und so weiter und alles. Es ist für mentale Stärke verantwortlich, für eure Body Composition, dann eure Knochendichte, Nahrungsaufnahme und wie ihr Nahrung verwertet, für eure Schlafqualität, dann für die Antioxidantienproduktion, die Mitochondrienproduktion, dann euer Energiemanagement und generell euren Stoffwechsel, dann für die Entzündungsleistung im Körper, dann für euer generelles Energielevel und auch für die ATP-Level. Das sind ja die kleinen Energiekörperchen, die von den Mitochondrien gebildet werden. Wenn ihr euer Mikrobiom einen ganz großen Gefallen tut, dann esst ordentlich Ballaststoffe. Denn man sollte 25 Gramm Ballaststoffe aus pflanzlichen Quellen pro Tag essen. Denn das ist das, wovon sich euer Mikrobiom ernährt und was es liebt. Und was auch super, super wichtig ist, so vielfältig wie möglich sich ernähren. Denn das Mikrobiom möchte gerne vielfältig wie möglich sein. Das sind ja einfach ganz, 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 ganz viele Bakterienstämme. Und je vielfältiger ihr euch ernährt, desto vielfältiger sind diese Bakterienstämme. Und das ist absolut erwünscht, ja. Und das heißt, wirklich nehmt im Supermarkt oder auf dem Markt, wo auch immer ihr einkauft, nehmt wirklich auch mal Dinge, die ihr normalerweise nicht kauft. Weil man tendiert immer dazu, immer das Gleiche zu essen oder zu kochen. Nehmt wirklich mal Sachen, Gemüse, Kräuter, Sprossen, was auch immer, was ihr normalerweise nicht esst. Deswegen haben wir auch eine Gemüse-Abo-Kiste, weil da sind oft Sachen drin, die wir selber so nicht kaufen würden. Und man ist dann gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und das dann zu essen. Und das ist wirklich ein absolut wichtiger Tipp. Dann natürlich, was super gut ist, sind die Polyphenole. Die sind in Beeren, Gemüse, Nüssen, Samenbohnen, dunkle Schokolade, aber auch in Kaffee, Tee und Olivenöl und Rotwein enthalten. Probiotika und Präbiotika hatte ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Also Probiotika sind die ganzen milchsauer vergorenen Sachen, Kefir, Joghurt, Sauerkraut, Kimchi, Tempeh. Und Präbiotika sind in Knoblauch, Zwiebeln, Spargel, eben den grünen Bananen, Porree und Löwenzahn zum Beispiel drin. Also, und was ein absolutes No-Go ist für euer Mikrobiom, womit ihr es zerstört und kaputt macht, sind natürlich diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die Antibiotika natürlich an allererster Stelle, Süßstoffe und ja, ich bin auch der Überzeugung, dass Aromastoffe ähnliche Effekte haben, aber vor allen Dingen auch, ihr könnt es euch einfach merken, dass alle Stoffe, die nicht aus der Natur sind, vom Körper oft schwer verarbeitet werden können und dann eben in Fett angesammelt werden, weil der Körper ist vorsichtig damit und hat diesen tollen Mechanismus, das sicherheitshalber irgendwo zu lagern und das wird eben dann in Fett eingelagert. Und wichtig für eure Ernährung, gerade um die Menopause herum, sind Kreuzblütler, denn die enthalten DEM. Und das ist ein Stoff, der hormonausgleichend ist und auch tatsächlich Baufett reduzierend sein soll. Und das ist ein ganz wichtiger Stoff. Und diese Kreuzblütler sind gut, zum Beispiel Grünkohl, Brokkoli, Blumenkohl und Rosenkohl. Die sind extrem unterstützend einfach in dieser Phase. Und auch sonst sind sie ja sehr lecker und gesund. Aber natürlich das Allerwichtigste, weiß nicht, ob das noch wichtiger ist als euer Mikrobiom, aber was ihr auf jeden Fall, und das habt ihr alle sicher schon mal gehört, was total wichtig ist, zu beherzigen, gerade nicht nur im Zusammenhang mit dem Muskelaufbau, sondern auch überhaupt für die Gehirngesundheit und Body Composition und alles Mögliche, sind Proteine. Also Proteine mit einem ausgeglichenen Aminosäurenprofil die vor allen Dingen auch Leucin enthalten, was eben den Muskelaufbau fördert, ist das A und O. Also mittlerweile geht man davon aus, dass es schon so bis zu 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht sein sollten, die man am Tag zu sich nimmt. Und gerade in der Menopause, je älter man wird, desto schlechter kann man die Proteine verwerten. Das heißt, es ist eine Tendenz nach oben. Also nicht zu wenig, sondern eher ein bisschen mehr. Und Proteine machen übrigens auch besser satt als Kohlenhydrate. Und schaut euch an, was sind gute Proteinquellen. Ich esse ja kein Fleisch und bin deswegen wirklich sehr bewusst in meiner Proteinaufnahme. Und ich weiß genau, was ich essen und wo Proteine drin sind, wo viel Proteine drin sind und was angeraten wäre, eben zu sich zu nehmen, damit man eben sicher gehen kann, diese auf diesen Proteinlevel zu kommen. Ich nehme auch zusätzlich noch morgens immer einen Proteinshake zu mir. Also das ist übrigens auch eine Wissenschaft für sich, einen zu finden, der ohne Süßstoffe und ohne Aromastoffe ist. Aber da habe ich was gefunden und ich habe es euch schon mal gesagt, Vetain heißt die Marke. Das habe ich einfach nachgebastelt und jetzt mische ich mir diese Proteinpulver mal selber, was auch viel billiger ist und dann weiß ich auch, was da drin ist. Und ich nehme aber auch diese Aminosäuren als Nahrungsergänzungsmittel, weil ich das manchmal einfach nicht schaffe, die Proteine über die Nahrung zu mir zu nehmen. Aber natürlich, ihr wisst es ja und ihr könnt es euch schon denken, alle Nahrungsergänzungsmittel, die ihr nehmt, sind immer sozusagen Ergänzungsmittel, weil in erster Linie sollten man wirklich die komplette Nährstoffe und Proteine, die man zu sich nimmt, über die Nahrung zu sich nehmen, weil die immer viel besser verwertet werden können als das, was man so in Tablettenform dann eben zu sich nimmt. Grundsätzlich könnt ihr euch merken, je älter wir werden, also gerade dann eben um die Menopause herum, desto insulinresistenter werden wir. Also deswegen gibt es dann auch immer die Tendenz zu höherem Blutzucker. Der Stoffwechsel verändert sich eben. Fett wird anders angesetzt im Körper. Oft wandert es wirklich vom Bauch, also vom subkutanen Fett zum viszeralen Fett und zu dem bösen Fett. Und deswegen ist das eben sehr angeraten, tendenziell, je älter wir werden, weniger Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und ganz besonders eben, was ich schon mal gesagt hatte, blutzuckerbewusst sich zu ernähren. Ja, dann last but not least nochmal zum Thema Fasten. Mindy hat ja immer Intervallfasten und auch richtig längere Fastenzeiten eingebaut. Und je nach eurem Aktivitätslevel natürlich und auch eurer Body Composition, also wenn ihr mit starkem Übergewicht zu kämpfen habt, dann kann Fasten und auch Intervallfasten eine super Idee sein. Aber wenn ihr eine aktive Person seid und euch viel bewegt, dann ist es eigentlich das Vernünftigste, wie man das schon immer gemacht hat eigentlich, eine lange Nachtruhephase zu haben, also eine 12- bis 14-stündige Fastenphase in der Nacht. Das heißt, man isst um 6 und Frühstück um 7 und das ist für den Körper beispielsweise, das ist für den Körper gesund und vernünftig und das ist ein gutes Mittelmaß. Und natürlich ist da immer angeraten, möglichst früh abend zu essen, weil je später man isst, desto eher wird es eben angesetzt in Fett und wird nicht verbrannt, das Essen und die Energie im Essen und dann eher früher zu frühstücken. So, und ganz zum Schluss zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Was alle durch die Bank sagen ist, ihr habt es auch sicher schon gehört, dass Vitamin D einfach total wichtig ist. Da eine Supplementierung und auch eine ausreichende Supplementierung. Aber viele sagen ja immer, test, don't guess. Also lasst euren Vitamin D-Level bestimmen. Und vertraut nicht auf die Empfehlungen, die da oft daneben steht, weil die sind oft noch oldschool und ziemlich niedrig angesetzt. Also recherchiert da ein bisschen im Internet, was eigentlich so die modernen Empfehlungen sind für einen Vitamin-D-Spiegel und dann supplementiert entsprechend. Oder was auch viele sagen, im Sommer einfach morgens im Birthday Suit, wie man so schön sagt, 20 Minuten einfach in die Sonne legen. Also wirklich die ganz frühe Sonne und auch vor allen Dingen ohne Sonnenschutz. Und da könnt ihr auch eurem Körper eben die Sonnenenergie geben, die er für eine Vitamin Degenerierung benötigt. Und was ganz, ganz viele noch sagen, also damit komme ich auch zum Schluss, sind Kreatin ist extrem wichtig, was früher die Bodybuilder immer nur zum Muskelaufbau in hohen Mengen mit Nebenwirkungen natürlich benutzt haben. Das in einer Mikrodosierung, also 3 bis 5 Gramm pro Tag, ist für Frauen extrem wichtig. Nicht nur für den Muskelaufbau, sondern auch für die Gehirngesundheit und. Also da ist es wichtig, darauf zu achten, dass es so ein Kreapur-Siegel hat. Das ist dann nämlich ein Indiz dafür, dass es das Kreatin ist, was in Deutschland hergestellt wurde, was das einzige ist, was durch Wasserextraktion produziert wird und nicht durch Säureextraktion. Und deswegen achtet da drauf, wenn ihr Kreatin kauft. Und ja, also ich zusammenfassend, wie gesagt, mag es vielleicht etwas enttäuschend sein, weil ich euch jetzt hier nicht die eine Diät geben kann oder das und das und das müsst ihr machen. Aber wie gesagt, Krafttraining und dieses Impulstraining, das ist auf jeden Fall was, womit ihr absolut goldrichtig seid und vielen Symptomen schon zuvorkommen könnt. Wenn ihr dann auch noch ab und an mal saunieren geht, was für Frauen gerade auch in Bezug auf Hitzewallung und Temperatureinstellung im Körper wichtig ist, das auch noch ab und an macht, dann seid ihr total auf der guten Linie, eben euch Insulin sensibel ernährt, blutzuckersensibel und euch an die tollen Gaben der Natur haltet und auf verarbeitete Lebensmittel verzichtet, dann habt ihr eigentlich schon den Grundstock. Und natürlich noch last but not least, was ich immer sage und nicht müde werde zu betonen und was die Frauenärztin ja auch gesagt hat, Zeit für euch. Und wenn ihr das natürlich mit Stressmanagement und guter Schlafqualität verbindet, dann seid ihr eigentlich super gut aufgestellt, gut durch diese Zeit zu kommen. Und wenn ihr noch Fragen habt, also ich weiß jetzt eine ganze Menge, auch dass ich nichts weiß, aber wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an, entweder hier beim Podcast oder bei Instagram. Ich beantworte gerne alle Fragen, so gut ich kann. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen mehr Knowledge an die Hand geben. Und ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das alles super machen werden, dass es eine tolle Zeit wird, eine befreiende Zeit und einfach eine gigantische Transformation. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, 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 ganz wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche und bis ganz bald. Auf Wiedersehen. Ich knutsche euch. Ciao.
Wenn diese Episode dich bereichert hat, dann bitte teile sie, sende sie an jemanden, dem das helfen könnte zu heilen oder eine neue Perspektive zu schaffen im Leben. Bitte tag mich beim Teilen, was du gelernt hast in der Episode oder was du besonders toll fandst. Gerne auf Instagram @dr.b.judith und schicke mir gerne per DM auf Instagram Fragen, die du möglicherweise hast oder gib mir Feedback. Ich freue mich total auf den Austausch mit dir. Tausend Dank für deinen Support. Abonniere gerne diesen Podcast. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir gemeinsam weiter wachsen können. Vielen lieben Dank und bis ganz bald.